Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir unsere Kinder liebevoll begleiten können, ohne uns dabei selbst zu verlieren. Wie können wir Bindung und Autonomie miteinander in Einklang bringen und worauf kommt es bei der bindungsorientierten Begleitung wirklich an? Dazu haben wir Julia Kammern eingeladen. Sie ist Autorin, Sozialpädagogin und Mutter von zwei Kindern. Wir wollen klären, warum manche Ratschläge Eltern mehr verunsichern als helfen und wie wir im Familienalltag den richtigen Weg zwischen Nähe und Klarheit finden. Sie hat das spannende Buch Ich übersetze dir dein Kind geschrieben, das ihr auch am Ende der Folge gewinnen könnt. Herzlich willkommen, Julia.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Viele Eltern begleiten ihre Kinder ja aus Überzeugung bindungs- und beziehungsorientiert. Aber auch auf diesem Weg kommen immer mal wieder Zweifel und Fragen. Bin ich womöglich zu streng, zu nachsichtig, zu laut oder vielleicht ja auch zu geduldig? Warum setzt uns dieser Anspruch, möglichst alles richtig zu machen, so unter Druck?
Also zum einen kenne ich das natürlich auch, dass man sich einfach zu viel Druck macht. Ja. Das liegt an mehreren Gründen. Zum einen liebt man natürlich sein Kind und will ihm auch Dinge ersparen, die vielleicht für einen selbst in der eigenen Kindheit nicht schön waren. Das ist ja ein sehr liebevolles und gutes Ziel. Und dazu kommt noch, dass wir jetzt ein viel größeres Bewusstsein dafür haben, was sich eher positiv oder eher negativ auf Kinder auswirkt, weil es einfach jetzt jahrzehntelange Forschung im Bereich Entwicklungspsychologie und Bindung gibt. Und auch die Ansprüche der Eltern an sich selbst und vielleicht auch so ein bisschen der Gesellschaft haben sich auch geändert. Jetzt mal ganz krass ausgedrückt, früher hat man am Abend gedacht, hey, meine Kinder sind satt, sauber, sie haben ein Dach über dem Kopf, alles gut gemacht. Mhm. Aber heute neigen einige Eltern dann doch eher zu so einem Gedankenkarussell. Die sitzen dann am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, auf der Couch und denken sich, oh mein Gott, ich habe dem Kind ein Quetschi gegeben, oh, das ist da zu viel Zucker und oh, ich habe hier ein bisschen streng geredet oder ich habe jetzt nicht ganz liebevoll geschaut und war ich genug an der frischen Luft. Also da denkt man sich dann vom Hundertsten, Tausendste kommt man halt, wenn man denkt, oh Gott, jeder kleine Fehler könnte jetzt irgendeine schlimme Auswirkung haben, also übertrieben ausgesagt.
Ausgedrückt.
Und da tut natürlich auch Social Media einen großen Teil dazu. Also früher hat man halt so seinen Bekanntenkreis gehabt, aber jetzt kann man quasi 24/7 mit Videos zum Thema Erziehung bombardiert werden, wo dann halt so reißerische Aussagen kommen wie diese 5 Sätze traumatisieren dein Kind für immer. Wenn du das tust, dann geht eure Bindung kaputt. Das wird natürlich so krass ausgedrückt, weil es halt gut klickt und Reichweite erzeugt. Aber in Wahrheit wird natürlich meistens nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ne? Und die Sachen müsste man eigentlich viel differenzierter anschauen, aber das ist halt auf Social Media, das funktioniert halt nicht. Und da neigen halt viele Eltern dazu, sich davon halt auch verunsichern zu lassen. Vor allem, wenn bestimmte Aussagen vielleicht vom Videoersteller selber nicht so komplett verstanden wurden. Und dann werden Missverständnisse in die Welt getragen, die mehr verunsichern, als dass sie irgendwem helfen.
Eine dieser Aussagen ist ja auch zum Beispiel, erst wenn es dir gut geht, kann es auch deinem Kind gut gehen. Und auf Social Media habe ich jetzt oft das Bild gesehen von diesem Flugzeugabsturz, dass das Elternteil erstmal sich selbst die Maske, die Sauerstoffmaske aufsetzen soll und dann erst dem Kind. Was konkret bedeutet denn das, dieses erst wenn es dir gut geht, dann kann es auch deinem Kind gut gehen? Und wie können Eltern überhaupt bei sich selbst anfangen?
Das stimmt zum einen. Klar, man muss natürlich erst schauen, dass man selber irgendwie halbwegs auf dem Damm ist, um sich um sein Kind kümmern zu können. Aber da entsteht auch manchmal das Missverständnis, dass manche denken, man müsste erst immer im perfekten Gleichgewicht mit sich selbst sein, immer komplett glücklich sein und nur dann kann man ein gutes Elternteil sein. Das stimmt natürlich so nicht und kann natürlich auch wieder unter Druck setzen, dass man jetzt denkt, ja, oh Gott, aber ich brauche jetzt wieder Me-Time und jetzt muss ich mir hier die halbe Stunde rausnehmen, was halt dann noch mehr stressen kann. Weil wie schafft man es im hektischen Alltag mal dann wirklich eine halbe Stunde in Ruhe in der Badewanne zu hocken? Und es gibt halt auch das andere Extrem, so der Gedanke, wenn ich glücklich bin, dann ist mein Kind automatisch auch glücklich, vollkommen egal, was sonst ist. Aber das stimmt halt so jetzt auch nicht, wenn man zum Beispiel das macht auf Kosten des Kindes oder das Kind dabei irgendwie vernachlässigt. Und deswegen sage ich mal, es kommt so auf einen gesunden Mittelweg an. Worauf es da eigentlich ankommt, ist, dass man die Fähigkeit, sich selbst zu spüren und auch vor allem die eigenen Kraftreserven zu respektieren. Beispiel ist es natürlich toll, wenn man mit den Kindern Ausflüge macht, sie fördert, tolle Dinge unternimmt. Aber wenn du jetzt merkst, du hast einfach keine Kraft heute, weil du hast schlecht geschlafen, du hast so viel Stress oder auch ohne Grund, dir geht's einfach heute nicht so gut. Du bist einfach heute nicht so energiegeladen. Dafür braucht es ja nicht unbedingt immer einen Grund, dass du dann sagst, okay, ich streiche jetzt Termine am Nachmittag. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wir müssen nicht jeden Tag ein krasses Programm machen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel mit dem Ausflug bin und nur gestresst bin und mir geht's eigentlich nicht gut, das bringt ja dann den Kindern auch nichts. Mhm. Also wirklich in sich reinzuspüren und wirklich zu merken, wann geht's bei mir noch und wann kann ich da wirklich gut mit den Kindern umgehen oder auch in meiner Kraft sein und wann nicht mehr. Mhm.
Du sagst ja auch, dass es ganz essentiell ist, dass wir unser eigenes inneres Kind besser verstehen müssen, um gelassener zu reagieren. Woran erkennt man denn, dass in einer Situation vielleicht jetzt nicht das erwachsene Ich, sondern vielleicht das eigene verletzte Kind, das innere Kind reagiert?
Ja, dazu will ich zuerst noch kurz erklären, dass das innere Kind ein super Bild ist, um das sich vorzustellen und damit arbeiten zu können. Mhm. Aber eigentlich geht es um verletzte Seelenanteile. Mhm. Wenn man in der Kindheit zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, dass wenn ich jetzt sauer oder traurig war und geweint habe, dann ist mir mit Beschämung oder Wut oder Ignoranz begegnet worden. Also zum Beispiel haben die gesagt, jetzt heul nicht so rum, so nervst du mich, geh mal auf dein Zimmer. Dann kann man in diesem Bereich, also die Psyche kann in dem Bereich nicht richtig ausreifen, also sich nicht altersentsprechend und gesund entwickeln. Und das merkt man dann daran, also man kann wirklich durchs Leben gehen und das kann einem gar nichts, kann einem relativ unbewusst bleiben. Aber wenn dann die eigenen Kinder vor einem stehen, die in genau demselben Alter sind und dann eine Reaktion zeigen, die man selber nie zeigen durfte, dann erkennt man daran, dass das innere Kind reagiert, wenn die Reaktion unverhältnismäßig stark ist. Das heißt, für jeden ist es stressig, wenn ein Kind rumplärt. Das ist erstmal ganz normal. Aber wenn wir so richtig innerlich kochen vor Wut oder eine starke Ohnmacht fühlen oder eine Hilflosigkeit, dann spricht das sehr dafür, dass hier eben nicht das erwachsene Ich reagiert, sondern das verletzte innere Kind, das dann mit Panik oder Angst reagiert, weil zum Beispiel sieht, okay, ich selber, also als Kind, wurde sehr stark geschimpft oder war in Gefahr, wenn ich so reagiert habe. Und dieses Verhalten des Kindes bedeutet Gefahr. Und dann reagiert man quasi nur noch so gefühlsmäßig. Mhm.
Und was hilft denn, also mit diesen alten Gefühlen umzugehen? Also ohne, dass wir jetzt entweder uns drin verlieren oder auch ohne, dass wir in so eine Dauer-Selbstanalyse verfallen?
Also das erste Wichtige ist natürlich die Erkenntnis, dass man sich überhaupt klar macht, okay, mein Verhalten ist jetzt eigentlich nicht das, was ich will. Und das ist jetzt eigentlich auch nicht das Verhalten eines reifen Erwachsenen. Die Erkenntnis allein hilft schon mal, das ist ein großer und wichtiger Schritt. Und dann wirklich innezuhalten und rauszufinden, warum reagiere ich denn so? Ja, wirklich so auf Ursachenforschung zu gehen. Und das kann schmerzhaft sein, wenn man so Sachen, die man eigentlich vergessen wollte, ins Unbewusste geschoben hat, wieder hochkommen. Aber es lohnt sich halt wirklich total, dahin zu schauen. Und ich würde da auch eine Therapie empfehlen, wenn es halt, wenn man merkt, okay, es ist für mich ein bisschen schwer, das allein zu tragen. Und dann wirklich zu schauen, okay, was genau ist denn da bei mir passiert als Kind? Ich gebe meinem inneren Kind jetzt Liebe und Verständnis und umarme das quasi so im Kopf, das Kind, dass es halt jetzt wenigstens gesehen wird, geliebt wird und sich sicher fühlt. Das ist halt wirklich sich selber Liebe schenken, sich selber Nachsicht schenken und dann eben daraus ein Stück weit zu heilen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das erfordert immer wieder bewusstes Entscheiden, dass man sagt, okay, ich will jetzt wirklich aus diesem Kreislauf, aus diesem Muster ausbrechen. Aber das wird halt mit der Zeit besser. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man mit sich selbst wirklich liebevoll und nachsichtig ist und sagt, hey, ich habe da halt auch meine Struggles, das ist in Ordnung und ich tue einfach mein Bestes.
Ja, und was dazu kommt, ist ja auch, dass viele Eltern denken, sie müssten wirklich jeder Situation perfekt reagieren, damit die Bindung nicht leidet. Aber die Bindung ist ja durchaus auch belastbar. Wie viele Fehler verträgt die denn?
Ja, also mehr als wir denken oder mehr als viele denken. Man kann das nicht so richtig zählen, wie viele Fehler, so ab 10 Fehlern, jetzt leidet die Bindung oder sind es 20 Fehler?
Nee, das ist klar, ja.
Ja. Weil Bindung funktioniert ja so nicht. Die lebt ja nicht davon, dass wir immer alles richtig machen, sondern davon, wie die Qualität der Beziehung ist, ja. Und das sage ich auch immer gern, das steht auch im Buch, der Vergleich so Wetter und Klima. Wetter ist ja das, was halt gerade jetzt ist, regnet, scheint die Sonne. Und Klima ist ja das Wetter über einen langen Zeitraum oder so die klimatischen Verhältnisse eines Ortes. Es ist irgendwie immer sehr heiß oder kalt oder moderat. Mhm. Wenn ich sage, das Klima in einer Familie ist grundsätzlich positiv und lebenswert und ein Ort, wo sich jeder gut fühlt, wo jeder das kriegt, was er braucht, dann hält dieses Klima auch mal einen Sturm aus. Oder wenn es mal kalt ist oder fröstelt. Wohingegen, wenn jetzt das Klima wirklich lebensfeindlich ist, dann bringt so ein Tag oder eine Stunde Sonnenschein jetzt auch nicht viel. Ja. Und was man sich auch bewusst machen muss, ist, dass die Kinder keine perfekten Eltern brauchen, sondern verlässliche, liebevolle Eltern, die auch bereit sind, aus ihren Fehlern zu lernen, die auch sagen, hey, gut, sorry, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war jetzt echt nicht in Ordnung, tut mir voll leid, das liegt nicht an dir, sondern da muss ich halt an mir arbeiten. Irgendwie so, das muss man natürlich kindgerecht vermitteln. Mhm. Es geht halt da ganz viel um die Haltung, das spüren die Kinder halt. Ob die Eltern Verantwortung für sich selbst übernehmen. Wenn die Eltern jetzt aber so tun, als wären sie perfekt, dann machen sie sich selber unnahbar. Mhm. Weil Perfektion macht unnahbar. Da ist nichts, du kannst es nicht greifen. Und die Kinder denken halt dann, wenn sie perfekte Eltern haben, dann muss ja mit ihnen was nicht stimmen. Und das kann halt dann wiederum mehr Schäden am Selbstwertgefühl anrichten, als wenn die Eltern mal einen Fehler machen. Das ist besser zu sehen, okay, meine Eltern sind auch nicht perfekt, aber sie stehen dazu, das ist in Ordnung.
Hm. Jetzt ist ein ganz großes Thema, vor allen Dingen bei jüngeren Kindern, das Wut und Frust. Und du sagst, dass es wichtig ist, dass Kinder auch Enttäuschung und Wut erleben dürfen. Warum ist das so?
Das klingt vielleicht erstmal kontraintuitiv, aber ich sage immer gern, Kinder wollen halt auch mal wütend oder frustriert sein. Das heißt, sie wollen das gesamte Spektrum aller Gefühle, die halt nun mal da sind, erleben dürfen. Mhm. Und wenn wir jetzt aber vermitteln Wut und Frust, oder wenn wir selber Angst davor haben, dann das sind Gefühle, die nicht erlaubt sind. Und die machen wir in großen Bogen. Nur dann können Kinder halt auch nicht lernen, damit adäquat umzugehen. Das heißt, wir sollten wirklich allen Gefühlen gegenüber offen sein und sagen, ja gut, das gehört zum normalen Gefühlsspektrum dazu. Und wenn die Kinder dann mich von Anfang an lernen, die Welt geht nicht unter, wenn ich mal frustriert oder wütend bin, ich darf das fühlen, ich werde trotzdem geliebt, auch wenn ich unangenehme Gefühle zeige. Und wow, die Gefühle gehen auch vorbei. Egal wie stark diese Gefühle waren, dann scheint vielleicht wieder die Sonne danach. Ja, also die scheint sicher wieder danach, wenn mal so ein richtiger Gefühlssturm kam. Und dann sehen sie, okay, das war jetzt zwar eine blöde Situation, aber ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich schaff's dadurch. Und die Welt geht davon nicht unter. Und das ist natürlich auch später wichtig, weil im Leben wird es immer wieder mal Situationen geben, die frustrierend sind, wo was vielleicht nicht so läuft, wie man sich's vorgestellt hat. Wenn man da aber so eine gewisse Grundresilienz hat und merkt, okay, ich habe jetzt schon öfter mal frustrierende Situationen durchlebt und habe davon keinen Schaden erlangt und ich bin stark und schaffe das, dann ist es halt eine sehr gute Vorbereitung auch für andere Frustrationen, die im Leben noch kommen.
Mhm. Ja. Kannst du denn sagen, gibt es da so eine Orientierung, wie kann ich unterscheiden, kann ich mein Kind diesen Frust jetzt gerade aushalten lassen oder sollte ich das jetzt doch unterstützen? Also ja, so ein kleiner Wegweiser, wann ist es zumutbar und wann bin ich dann doch eher gefragt?
Jetzt klingt so, als wäre es so ein Widerspruch, als ob man manchmal die Kinder allein lassen soll und manchmal unterstützen soll. Aber ich sag mal, es ist ja die Unterstützung.
Also allein lassen meinte ich um Gottes Willen nicht, sondern dass ich für mich sage, okay, diesen Frust muss es jetzt aushalten. Also ich weiß, dass viele Eltern geneigt sind, wenn beispielsweise der Keks zerbricht und das Kind da ganz, ganz betrübt drüber ist, zu sagen, okay, dann kriegst du eben einen neuen Keks, damit du eben nicht weinst. Ne?
Ja.
So eine Situation meine ich. Also allein lassen will ich es dabei um Gottes Willen nicht. Nein, nein.
Ja, manche denken das aber auch so tatsächlich.
Ja.
Genau, das ist halt, man kann natürlich, wenn es der Keks zerbricht oder irgendwas anderes Blödes passiert, immer wieder sagen, okay, nee, ich will bloß nicht, dass du Frust gibst, hier kriegst du einen neuen Keks und noch einen neuen und noch einen neuen. Aber dann, wie gesagt, dann vermittelt man dem Kind, dass Frust ein Gefühl ist, was man vermeiden muss, was eine Gefahr bedeutet. Und vor allem kann es halt auch sein, dass man dem Kind subtil vermittelt, so du kannst diesen Frust nicht aushalten. Das ist etwas, was zu viel für dich ist. Und damit könnte es halt sein, dass man so eine gewisse Angst vor Frust in dem Kind auch auslöst, unbewusst natürlich.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und die Frage ist halt auch, wie viele Kekse will man opfern, bis es endlich passt, ja? Irgendwann hast du die ganze Kekspackung, landet irgendwie auf dem Boden oder auf dem Müll und es passt doch nicht.
Ja.
Und das Kind ist einfach immer frustrierter. Und ich denke, manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass wenn Kinder wirklich immer weiter ausrasten, je mehr die Eltern versuchen, den Frust zu vermeiden, desto mehr rasten die Kinder aus. Und die Eltern sind dann komplett fassungslos und verstehen die Welt nicht mehr, weil sie sagen, hey, ich will doch, dass mein Kind immer glücklich ist und jeden Frust vermeiden. Und es wird gefühlt immer schlimmer, dass die Kinder dann mit ihrem Verhalten quasi unbewusst, wenn sie sprechen könnten, wenn sie das selbst verstehen könnten, sagen, hey, lass mich doch bitte einfach mal diesen Frust erleben. Ich will einfach nur auch mal wütend oder frustriert sein, das einfach rauslassen. Ich meine, wir wissen alle, dass wenn man mal traurig ist oder sauer, dass man einfach zu weinen oder mal einfach wütend zu sein, dass es sehr entlastend sein kann, ja? Man lässt die Wut raus oder den Frust, regt sich kurz auf und dann ist auch wieder gut. Wenn wir aber immer versuchen, das rauszuschieben, dann kann das Kind halt diese Gefühle nie richtig durchleben. Und auch das kann zu Frust und Wut führen.
Das stimmt. Wenn jetzt Kinder, die wütend sind, ja, dabei schlagen oder beißen oder einfach nur laut schreien, wie lässt sich denn diese Wut begleiten als Elternteil, ohne dass man da selbst die Kontrolle verliert? Das ist ja nicht so leicht.
Ja, das stimmt. Das kann sehr triggern, wenn man jetzt zum Beispiel selber irgendwie mit Gewalt auch aufgewachsen ist. Deswegen sage ich jetzt triggern nicht leichtfertig, sondern wirklich so, als wenn der eigene sehr schwerwiegende Erfahrungen an berührt werden oder auch Traumata vielleicht. Das ist echt wichtig, sich selber zu sagen, das Kind tut das nicht gegen mich, sondern für sich selber. Das ist so ein Grundsatz, also vor allem, wenn das Kind eben noch kleiner ist, das haut und beißt jetzt die Eltern nicht, um denen zu schaden, sondern weil es selbst mit diesen unglaublich intensiven Gefühlen noch nicht umgehen kann. Es hat noch nicht die Hirnreife, es hat auch noch keine Strategien gelernt, um diese Gefühle so zu verarbeiten, dass es eben sozial verträglich ist und sie keinem anderen wehtun. Das ist halt ein langwieriger Prozess und das können Kinder noch nicht. Deswegen ist es halt ganz normal, dass sie beißen, hauen oder schlagen. Wenn ich jetzt sage, das ist normal, meine ich nicht, dass wir uns beißen, hauen oder schlagen lassen sollten. Mhm. Auf keinen Fall. Denn es ist auch wichtig, dem Kind zu vermitteln, also Selbstfürsorge zu vermitteln, Selbstrespekt. Und wenn man selbstfürsorglich und mit Respekt gegenüber sich selbst lebt, dann lässt man sich nicht schlagen, beißen oder oder hauen.
Ja.
Was ja das Gleiche ist wie schlagen. dass man wirklich sagt, hey, stopp, ich will nicht gehaut werden oder hau mich nicht. Da kann man auch mal nichts sagen, wenn man dem Kind danach auch sagt, was es stattdessen tun soll. Und wirklich, du darfst dann auch die Händchen festhalten vom Kind. Also nicht grob festhalten, sodass es dem Kind wehtut oder das Kind wegschubsen, auf keinen Fall. Das Kind darf auf keinen Fall dabei verletzt werden. Aber wirklich klar körperlich dazwischen gehen und sagen, nein. Beißen oder hauen darfst du mich nicht. Da schütze ich mich selber. Mhm. Ja. Und das heißt, diese Grenze aufmachen als Selbstschutz. Und so ein kleines Kind hat halt nicht viel Kraft. Ja, dann kann man wirklich so lange die Händchen festhalten, dass es einen nicht mehr haut, bis es halt abgeebbt ist. Oder man geht in sichere Entfernung, lässt das Kind vielleicht mal kurz in Ruhe. Weil es gibt auch Kinder, die in der Wut immer noch wütender werden, je mehr man auf sie einredet oder einwirkt. Und dass man denen vielleicht einfach kurz Raum lässt, dass sie sich beruhigen können. Das heißt natürlich nicht, dass man sie ignoriert. Einfach sagen, okay, wir warten jetzt erstmal, bis die größte Wut abgeebbt ist. Und manchmal wird ja auch dieser Tipp gegeben, dass man das Kind irgendwo reinschlagen oder hauen oder auf den Boden stampfen lassen soll. Klar, hey, wenn das deinem Kind hilft, mach das. Aber es gibt halt auch Kinder, die das noch viel mehr aufregt. Mhm. Und es kann halt auch sein, dass zum Beispiel bei neurodivergenten Kindern das zu einer enormen und exorbitanten Steigerung der Wut führt, wenn man da eben quasi mit so diese aggressiven Verhaltensweisen fördert. Das kann auch bei allen, also bei je nachdem, wie das Kind halt individuell drauf ist, dazu führen. Das heißt, es wäre besser, echt zu schauen, dass diese Wut abebbt und man nicht noch mehr macht, dass diese Wut immer stärker wird.
Hm. Es ist ja so, dass Eltern, die bindungsorientiert handeln wollen, manchmal fürchten, dass sie vielleicht zu streng wirken. Also es besteht so eine leichte Tendenz dazu, doch sehr, sehr nachgiebig zu sein in der Angst, zu autoritär zu sein. Wie können wir denn Grenzen setzen, ohne dass wir eben autoritär sind?
Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass Grenzen nicht automatisch was mit Strenge in dem herkömmlichen Sinn zu tun haben, sondern mit Orientierung und Sicherheit. Es gibt ja diese, also ich glaube, da wird oft so die Orientierung und Sicherheit mit dieser früheren Grenzziehung verwechselt. Diese willkürlichen Grenzen, einfach nur um dem Kind zu zeigen, wo sein Platz ist. So um dem Kind einfach zu sagen, nee, du bist der Krümel und ich bin der Kuchen und du hast hier gefälligst, das zu machen, was ich sage, damit du einfach zu einem guten Menschen wirst, weil du bist in dir schlecht. Das ist ja so diese Einstellung, die man früher Kindern gegenüber hatte. Wenn man jetzt aber sagt, so aus dem bindungsorientierten Sinn muss man natürlich auch Grenzen setzen, das ist wichtig, aber nicht, um dem Kind zu zeigen, wo sein Platz ist oder um es irgendwie zu erziehen, sondern aus einer Erfordernis heraus. Ja, zum Beispiel, also das ist nicht willkürlich, sondern liebevoll, damit man dem Kind Orientierungssicherheit und Halt und liebevolle Führung vor allem gibt. Wenn man das Kind grenzenlos sich in Anführungszeichen entfalten lässt, dann vermisst das Kind oft diese Orientierung und Sicherheit. Ja, das kommt mit dieser grenzenlosen Freiheit halt gar nicht klar, weiß nicht, wie es sich verhalten soll. Und vor allem, wenn man jetzt, also es gibt natürlich diese einen Grenzen mit Gesundheit, ja, dass man sagt, okay, musst dir halt die Zähne putzen, da kannst du jetzt nicht tonnenweise Süßigkeiten jeden Tag essen. Und dann auch aber auch noch die sozialen Grenzen, dass man dem Kind auch zeigt im sozialen Kontext, wie verhalte ich mich rücksichtsvoll, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie kommuniziere ich. Weil es kann halt dazu führen, wenn man dem Kind niemals irgendwas vorgibt, ja, dass es dann aneckt. Und damit tut man dem Kind halt keinen Gefallen. Mhm. Weil dann heißt es halt am Ende, was für ein verwöhntes Balk, so. Mhm. Dabei kann es ja nichts dafür, weil es halt einfach nie irgendwas anderes gelernt hat.
Ja.
Das heißt, Grenzen sollten halt ein Zeichen von Verlässlichkeit sein und nicht von Härte.
In dem Zusammenhang hört man ja manchmal auch den Satz von Eltern, mein Kind muss gar nichts. Ist das so? Müssen Kinder gar nichts? Oder ist es vielleicht besser, wenn man Kindern beibringt, Verantwortung zu übernehmen?
Also ich verstehe, woher der Satz kommt. Mhm. Ich denke, das ist halt so eine Gegenbewegung zu dem, was früher halt oft gemeint war, dass man das Kind in der Individualität unterdrückt und dressiert, mit zu viel Druck, mit zu viel Pflichten und kein Raum zur individuellen Entwicklung. Mhm. Aber wenn wir jetzt so das genaue Gegenteil davon machen, indem wir sagen, mein Kind muss gar nichts, dann kippt es halt eben leicht viel zu weit in diese andere Richtung, die ich ja gerade schon angesprochen habe, dass man dem Kind halt auch keine Orientierung gibt, wie man sich in sozialen Kontexten verhält. Und dann lässt man das Kind quasi damit allein, weil eben dann viele Leute wirklich Was ja auch normal ist, wenn das Kind sich hier, keine Ahnung, mit dreckigen Schuhen über die Sitze im Zug steigt und darüber klettert, das weiß das Kind ja nicht, dass man damit die, dass es damit dann die Sitze dreckig macht und das andere Leute ärgert, weil dann ihre Klamotten dreckig werden. Mhm. Das spielt halt einfach und das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber da ist halt auch wichtig, dem Kind zu sagen, hey, mit den dreckigen Schuhen kannst du da jetzt nicht drauf. Und das macht man nicht nur aus Rücksicht vor den anderen, sondern halt auch, um dem Kind zu zeigen, wie kann es sich selber rücksichtsvoll verhalten, dass ein soziales Miteinander gelingt. Also da bedeutet halt auch bedürfnisorientierte Erziehung nicht, dass man sein Kind machen lässt, was es will, sondern sagt, okay, ich habe vielleicht hohe Anforderungen, aber ich lasse dich damit nicht allein. Ich bestrafe dich nicht, wenn das nicht klappt. Ich bestrafe dich nicht, wenn du dich mal daneben benimmst oder einfach aufgrund deiner Entwicklung etwas tust, was jetzt vielleicht nicht so cool ist oder was vielleicht auf Ablehnung stößt. Nein, ich zeige dir, was ich erwarte. Ich nehme dich aber an der Hand, bin nachsichtig und liebevoll und zeige dir, wie wir gemeinsam dieses Ziel erreichen können, bis du es irgendwann selber schaffst. Das ist halt ein riesiger Unterschied in der Haltung.
Ja, absolut. Wenn es um bedürfnisorientierte Begleitung geht, dann stößt man auch ganz oft auf die Aussage, wenn, dann Sätze sind total schlecht. Also wenn du jetzt nicht sofort mit nach Hause kommst, dann gibt es, weiß ich nicht, keinen Nachtisch. Wir haben darüber auch ganz ausführlich im Blog gelesen. Ich verlinke den Artikel nachher auch in den Shownotes. Aber ist es denn in dieser Pauschalität richtig, dass die Sätze schlecht sind? Beziehungsweise wie kann man denn Bedingungen formulieren, ohne dass man gleichzeitig eben diese angeprangerte Machtausübung praktiziert?
Ja, das ist immer mit diesen Wenn-Dann-Sätzen. Es gibt natürlich Wenn-Dann-Sätze, die sich wirklich negativ auswirken können, die halt so eine Erpressung sind oder eine Drohung. Aber es gibt halt auch ganz normale Wenn-Dann-Sätze, die einfach nur einen Zustand beschreiben. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Regen rausgehst, ohne Regenjacke oder ohne Regenschirm, dann wirst du nass. Mhm. Fertig, so ist
genau,
es halt.
Klar, natürliche Konsequenz, ne?
Genau, so natürliche Konsequenzen. Mhm. Und solche Wenn-Dann-Sätze würde ich auf jeden Fall sagen, die schaden ja nicht. Da kann man dem Kind eben auch gleich sagen, hey, wenn du jetzt einfach so rausrennst, wirst du nass, aber hier, schau mal, du hast einen Regenschirm. Ich helfe dir dabei, dass es nicht passiert. Oder vielleicht ist es ja ein warmer Sommerregen und das Kind rennt gerne raus und wird nass und genießt diese Tropfen auf der Haut. Das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und bei diesen, sage ich jetzt, bösartigen Wenn-Dann-Sätzen, die halt drohen oder unter Druck setzen, die Macht ausüben, da würde ich genau drauf achten. Sowas kann einem ja schnell mal über die Lippen kommen, vor allem wenn man es vielleicht als Kind selber nicht anders gelernt hat. Aber dann wirklich nochmal innezuhalten und zu sagen, nee, Moment mal, ich sage jetzt nicht, wie du schon sagst, so, wenn du jetzt mitkommst, dann lasse ich dich alleine. Nee, willst ja dem Kind keine Angst machen, dass es irgendwie Verlassensängste oder so entwickelt, sondern auch dann zum Beispiel sagen, okay, wie kann ich diese Situation jetzt anders lösen? Zum Beispiel wäre da ein nicht schädlicher Wenn-Dann-Satz so, wenn wir jetzt nicht heimgehen, dann wird es zu spät, dann essen wir zu spät Abend, dann werden wir alle müde und dann gibt's halt nur noch Drama und dann ist der Abend total unentspannt, deswegen will ich jetzt heim. Mhm. Hm. Das ist halt ein riesiger Unterschied.
Das ist ein riesiger Unterschied, ja. Auch in dem Zusammenhang hört man ja häufig, also den meisten Eltern ist heute schon klar, dass Strafen jetzt nicht so wunderbar sind, nennen dann aber, sie sagen, sie nehmen Konsequenzen oder es wird Konsequenzen aus dem Verhalten der Kinder gezogen, wo man dann aber hört, okay, das ist aber eigentlich eine Strafe. Gibt es da irgendwie, kann man das irgendwie unterscheiden? Gibt es da eine Grenze? Wie unterscheidest du Konsequenzen von Strafen?
Ja genau, das ist halt, oft werden tatsächlich, wie du schon sagst, Strafen heutzutage einfach nur umbenannt in Konsequenzen. Mhm. Und ich sag mal, wenn du strafen willst, mach es, dann steh dazu und nenn es nicht Konsequenz, sondern sag wirklich, es ist eine Strafe. Mhm. Und der Übergang, muss ich dazu sagen, ist manchmal fließend, es gibt so eine Grauzone, ist es jetzt eine Konsequenz oder eine Strafe, weil manchmal können auch die natürlichsten und logischsten Konsequenzen vom Kind als Strafe empfunden werden. Mhm. Aber ich sag mal so, von der Definition her, im Strafrecht ist eine Strafe, um dem Täter in Anführungszeichen, ja, dem Täter zu zeigen, was er falsch gemacht hat und den dann schlecht fühlen zu lassen. Also da geht's im Grunde darum, mit der Strafe will man, dass das Kind sich genauso schlecht fühlt wie man selbst, auch wenn einem das jetzt vielleicht nicht bewusst ist. Man will, dass das Kind sich schlecht fühlt, indem man das ins Zimmer sperrt, indem man eine Woche Fernsehverbot erteilt, weil man denkt, dadurch, dass es sich schlecht fühlt, würde es dann eine Verbesserung im Verhalten geben. Aber das ist, wenn man sich psychologisch betrachtet, Das folgt nicht logisch, ja. Das Kind wird dann höchstens trotzig oder beleidigt sein oder Hassgefühle entwickeln, aber es wird sicherlich nicht im Zimmer sitzen und denken, ja, das ist jetzt total richtig, dass ich jetzt Hausarrest habe und nur noch in meinem Zimmer sein darf und nicht mehr Fernsehen schauen darf, weil meine Eltern wissen in ihrer Weisheit, dass ich mich jetzt schlecht verhalten habe. Das ist mir jetzt auch bewusst geworden, ich werde mein Verhalten besser. Nee, das wird da sitzen und sagen, oh, ich hasse meine Eltern, die sind so SCH, ja. Und es wird dann eher nicht darüber nachdenken, wie es selbst zu einem besseren Menschen werden kann, ja. Und Konsequenzen sind etwas komplett anderes. Wenn das Kind zum Beispiel Schneebälle an das Fenster wirft, dann kann man sagen, okay, ich habe dir gesagt, ich will das nicht, das Fenster wird dann nämlich dreckig, aber jetzt putzen wir es halt zusammen. Hier ist das Putzzeug, ich zeige dir, wie es geht, du kannst es alleine machen oder zusammen, je nachdem, wenn das Kind noch sehr klein ist, dann hilft es halt oft, wenn man das echt mit dem Kind gemeinsam macht und sagt, doch, es ist wichtig, dass du auch Verantwortung dafür übernimmst, was du tust, aber ich schimpf dich jetzt nicht, ich strafe dich nicht in dem Sinn, sondern ich helfe dir, das wieder zu beseitigen, was du quasi angerichtet hast. Und ja, wenn das Kind das Fenster putzen muss, dann kann es ihm natürlich vorkommen wie eine Strafe, aber ich denke mal, gefühlsmäßig bleibt was komplett anderes hängen, wenn man jetzt mit dem Kind zusammen die Scheibe putzt oder das Kind die Scheibe putzen lässt, als wenn es Hausarrest bekommt. Ja. Und weggesperrt wird.
Ja, und das kommt auch, finde ich, ganz klar auf die Kommunikation an. Ne? Ich kann ja die verschiedenen Dinge ganz unterschiedlich sagen. Ne? Es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich habe dir gesagt, du sollst den Schneeball da nicht raufschmeißen. Ich nehme dich jetzt machen wir das zusammen. Oder ob man sagt, du, ich habe dir gesagt, ich möchte das nicht. Schau, du hast es trotzdem gemacht. Jetzt ist das Fenster schmutzig, komm, lass es uns wieder gut machen. Also die Art der Kommunikation sendet ja auch ganz deutliche Signale aus.
Absolut.
Was ich im Alltag auch häufig erlebe, ist, dass Eltern ängstlich sind, dass klare Ansagen, die ja, wie du schon gesagt hast, wir sind quasi so eine Art Leuchtturm und die Kinder brauchen Führung, dass aber diese klaren Ansagen unsere Eltern-Kind-Beziehung belasten. Kannst du kurz erklären, warum liebevolle Führung gar kein Widerspruch zu Bindung ist?
Ja, und ich sehe es sogar genau andersrum. Ich finde, eine gute Bindung braucht unbedingt klare Ansagen. Mhm. Egal, ob bei Erwachsenen oder bei Kindern, weil der andere kann keine Gedanken lesen. Eine Beziehung, also eine gesunde, gute Beziehung funktioniert nur mit einer guten und ehrlichen Kommunikation. Also wenn wir ehrlich sagen, was wir brauchen und auch wenn wir bereit sind, das vom anderen zu hören und uns auch danach zu richten. Da kommt eben diese gewaltfreie Kommunikation ins Spiel. Das ist ja auch ein Unterschied, ob eine klare Ansage, also wenn du jetzt meinst quasi, dass eine klare Ansage irgendwie das Kind zusammenstauchen ist oder beschimpfen, das natürlich nicht.
Nee, einfach genau. Klar und deutlich zu sagen, ich möchte das.
Hm? Genau.
Das empfinden viele schon als zu streng dann.
Nee, das ist, also klar, weil sie sich halt, ich glaube, das ist so eine diffuse Vorstellung, wo vieles vermischt wird. Hm. Aber wenn man sich bewusst macht, dass eine klare Ansage nichts mit Bosheit oder Strenge zu tun hat, sondern mit gegenseitigem Respekt, dann kann man auch viel mehr sehen, okay, ich mache jetzt die klare Ansage, damit unser Leben hier funktioniert, ja. Wenn ich nicht sage, was mich stört, dann können das die anderen auch nicht wissen und verhalten sich vielleicht weiter so und es brodelt in mir, ich traue mich aber nicht, das zu sagen und irgendwann explodiere ich. Das ist ja auch nicht fair. Also es ist besser, man sagt das ganz klar und sagt dann auch, was brauche ich, damit das funktioniert? Und wichtig auch, sich klar zu machen, dass es halt nicht reicht, das einmal zu sagen oder zwei oder dreimal, sondern das ist ein sehr langer Prozess und dass Kinder halt auch vieles vergessen. Man sagt immer, hey, ich brauche Ordnung, räum das bitte weg, ja, und oder wir räumen unsere Sachen weg, damit nicht einer allen anderen was hinterherräumen muss, das ist unfair. Aber dann sind die Kinder so im Spiel vertieft und denken halt gar nicht mehr daran, weil sie mit dem einen Spiel fertig sind und dann kommen sie gleich zum nächsten und denken nicht mehr daran, das wegzuräumen, aber nicht aus Bosheit oder weil sie uns jetzt ans Reinwürgen wollen, sondern weil sie es halt einfach schlichtweg vergessen. Und da reicht es, also da würde ich auch nicht jedes Mal den gleichen ewigen Text runterrattern, sondern halt sagen, hey, Moment mal, erst aufräumen, gell, weißt Bescheid. Und dann, hab keine Lust aufzuräumen. So, ja, ich habe auch keine Lust, aber wir machen das halt jetzt schnell, dann sind wir auch gleich fertig. So. Genau, und ich denke halt einfach wirklich, Bindung braucht Klarheit.
Auf jeden Fall.
Liebevolle Führung ist als kein Gegensatz zur Bindung, sondern eine wichtige Ausdrucksform davon.
Ein Missverständnis ist ja auch, dass man in der bindungsorientierten Begleitung mit Kindern alles ausdiskutieren muss. Wie viel Mitsprache brauchen Kinder und wo sind klare Entscheidungen aber hilfreicher?
Ich glaube, das entsteht aus einem ganz liebevollen Gedanken, dass man eben dem Kind zeigen will, hey, ich sehe dich, ich nehme dich ernst, ich respektiere deine Wünsche und Bedürfnisse und das ist mir wichtig, dass es dir gut geht. Und das ist ja auch super, diese Grundhaltung. Mhm. Nur muss man halt sehen, dass je nach Alter und Entwicklungsstand viele Dinge die Kinder schlicht nicht interessieren, beziehungsweise wenn sie in jede Entscheidung mit eingebunden werden, dann sind sie schlicht überfordert. Also wenn man jetzt so einem zweijährigen Kind direkt nach dem Aufstehen sagt, welches Oberteil willst du anziehen, welche Hose willst du anziehen, welches von den 1000 Frühstücken willst du haben, die sind komplett überfordert und können das gar nicht so entscheiden. Natürlich, wenn sie jetzt sagen, hey, ich will unbedingt das anziehen, und dann sagt man, ja klar, das kannst du natürlich anziehen, wenn es zum Wetter und den Gegebenheiten passt, aber muss man halt echt schauen, muss das Kind jetzt diese, oder will es diese Entscheidung jetzt überhaupt treffen, oder kann ich das einfach fürs Kind entscheiden? Mhm. Und oft steht hinter diesem ewigen Diskutieren auch so eine Sehnsucht, so eine unbewusste Sehnsucht nach Harmonie. Da denken Eltern, wenn sie die Entscheidung nur gut genug begründen, dann sieht das Kind das Vernünftige der Entscheidung ein, dann wird es zustimmen und dann haben wir hier Friede, Freude, Eierkuchen. Also man hofft quasi unbewusst auf die Absegnung des Kindes. So, ach so, jetzt hast du mir genug begründet und medizinisch erklärt, warum jetzt so viel Süßigkeiten schlecht für meine Entwicklung sind. Ja, da muss ich mich ja jetzt nicht mehr aufregen. Mhm. Dann sage ich jetzt danke, Mama, dass du so auf meine Gesundheit achtest. Nee, das Kind ist frustriert und sauer, weil es halt jetzt irgendwie noch stundenlang Fernsehen schauen will oder den Schokoriegel will oder was oder nicht Zähne putzen will. Und da ist einfach wichtig zu sehen, hey, ich habe die Verantwortung für die Gesundheit des Kindes. Ich werde jetzt nicht dem Kind ewig erklären, warum das gut ist, weil damit geht auch unbewusst die Verantwortung aufs Kind über. Aber das Kind kann diese Verantwortung gar nicht tragen. Das heißt, da geht es halt ganz viel darum, den Frust gemeinsam mit dem Kind auszuhalten und durchzustehen. Ja, und einfach zu sagen, ja, okay, das ist jetzt doof, das verstehe ich. Es ist halt jetzt einfach so, es bleibt jetzt beim Nein.
Ja, aber andersrum gibt es ja auch Situationen, wo wir vielleicht unter Umständen zu wenig diskutieren. Ne? Also einfach Entscheidungen treffen, die möglicherweise doch diskutiert werden sollten. Fallen dir da so Beispiele aus dem Alltag ein, um Eltern zu sensibilisieren?
Ich kann erstmal allgemein sagen, dass es da kann jeder selber schauen, weil es ja höchst individuell. Da kommt es wirklich total auf die innere Haltung an, so. Kommt es jetzt daraus, dass wir denken, wir wissen alles besser als das Kind, so dem Kind gar keine Kompetenz zutrauen? Oder trauen wir dem Kind auch zu, vielleicht selber auch zu wissen, ist mir jetzt warm oder kalt? Bin ich jetzt satt oder habe ich noch Hunger? Und vielleicht auch mal selber gute Ideen für sich selber zu haben, ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man steht frierend am Spielplatz und weil man nur dasteht und sich mit anderen Eltern unterhält und die Kinder toben und rasen herum. Ja, auch wenn es vielleicht draußen kühler ist, wenn man sich da bewegt, ist einem wärmer und man braucht nicht so die dicke Jacke, als wenn man halt rumsteht. Aber dann, wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber eine fürsorgliche Mama oder ein fürsorglicher Papa sein und vor allem, was sollen die anderen Eltern denken, das spielt ja auch manchmal eine Rolle, und dann das Kind zwingt, eine Jacke anzuziehen, obwohl ihm gar nicht kalt ist, dann kann man sich überlegen, ist das jetzt vielleicht eine Situation, wo ich gar nicht so aufs Kind achte und das Kind vielleicht selber ganz gut einschätzen kann, ist mir jetzt kalt oder warm. Weil solche Situationen entstehen ja eben oft aus dieser Sorge. Man will das Kind schützen oder ihm was ersparen. Aber in vielen Fällen ist es halt auch so, dass das Kind auch das Gefühl braucht, dass man ihnen was zutraut oder dass sie auf ihr Körpergefühl vertrauen können und dass ihre Meinung zählt und sie auch ernst genommen werden. Da ist natürlich immer so ein schmaler Grat. Kann das Kind das jetzt selber entscheiden oder nicht? Und jetzt dieses Beispiel am Spielplatz, wenn das Kind wirklich rumtobt und ihm wirklich warm ist, das kann man ja auch spüren, wenn man es anfasst und es sagt, nee, mir ist warm, ich brauche jetzt nicht die dicke Jacke, mir reicht eine dünnere Jacke, kann man sagen, ja, okay, das glaube ich dir. Und was auch noch wichtig ist, je älter das Kind wird, desto mehr kann es auch in Entscheidungen einbezogen werden. Also das ist ja auch wichtig, dass man das Kind dahin begleitet zu einer Selbstständigkeit. Wenn man jetzt aber bis 18 wirklich alles fürs Kind übernimmt und dem Kind keinerlei Entscheidungen lässt, dann vermittelt man dem Kind ja nicht nur, okay, du hast keine Ahnung von dir selber, du bist einfach nicht dazu in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Und mit 18 soll es dann plötzlich dazu in der Lage sein, das funktioniert nicht. Das heißt, man muss halt peu à peu schauen, wie ist mein Kind drauf, wie bin ich drauf, was kann mein Kind, was kann es nicht. Und dann wirklich immer wieder zu checken, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben und das wirklich ganz individuell zu schauen.
Ja, Das ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Lass uns mal über das Loben sprechen. Das ist ja auch so ein kleiner Dauerbrenner, wenn es um die beziehungs- und bedürfnisorientierte Begleitung geht. Da gibt es immer Diskussionen, stärkt oder schadet das unsere Kinder? Wir haben da ja auch schon einen sehr ausführlichen Artikel im Blog geschrieben, den wir auch für euch verlinken. Ich merke aber gerade in den sozialen Medien, dass hier wirklich noch eine große Unsicherheit besteht. Und ich halte sogar Vorträge über dieses Thema. Es ist super spannend. Kannst du an dieser Stelle vielleicht kurz erklären, welcher Unterschied zwischen einem Lob und wertschätzender Anerkennung ohne Bewertung besteht?
Ja, ich versuche es jetzt ganz kurz, weil das ist wirklich ein total krasses Thema, gell? Und da gibt es ja so viel Verunsicherung, dass manche Eltern wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen und komplett Angst haben, irgendwas zu sagen und am Ende nur noch dastehen, so, ach ja, ja, das Hauptsache dich freut, das Hauptsache dir gefällt so und dann halt gar nicht mehr nur noch so wie so eine weiße Wand sind ohne eigenen Charakter und das kann es ja auch nicht sein. Deswegen plädiere ich immer dafür, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und wirklich auch schon noch irgendwie authentisch zu bleiben. Aber sich den Unterschied einfach bewusst zu machen, so ein Lob ist halt eine Bewertung von oben herab, kann man so sagen, die halt wirklich sagt, okay, ich aus meiner erhabenen Position bestimme jetzt, das ist gut oder das ist schlecht. Mhm. Und oft geht es darum, ein Verhalten unbewusst zu beeinflussen, zu konditionieren. Also wenn man jetzt das Kind eben für etwas wirklich lobt, dass man will, okay, je mehr ich das lobe, desto mehr zeigt es dieses Verhalten. Und dass es halt wirklich eben um diese Konditionierung geht. Aber Anerkennung ist halt wirklich zu vermitteln, diese Haltung zu haben. Ich sehe dich, ich freue mich mit dir, ich nehme dich einfach wahr, ohne jetzt zu denken, mit meinem Lob müsste ich das Kind in irgendeine Richtung drängen. Wenn das Kind jetzt zum Beispiel, ich glaube, das hattest du in deinem Blog auch, oder wenn es irgendwo hochklettert, dieses Beispiel.
Ja, genau.
Anstatt zu sagen, ja, toll hast du das gemacht, du bist ja ein richtig super toller Kletterer, zu sagen, wow, du bist ja ganz weit oben, krass, so hoch bist du ja noch nie geklettert. Wie hast denn das so schnell gelernt? Irgendwie so halt wirklich auch, vor allem da kommt es jetzt nicht so auf die Worte an, sondern das Strahlen in den Augen, wirklich die Freude. Das ist wirklich das, weil oft wollen die Kinder ja gar nicht bewertet werden, sondern sie wollen einfach nur gemeinsam Zeit verbringen. Sie wollen Anteilnahme, sie wollen Beziehung. Und das hat oft gar nicht so viel mit Bewertung zu tun, sondern eben eher damit, sich gemeinsam zu freuen und gemeinsam das Leben zu genießen sozusagen, ja.
Ja. Jetzt mit dem Lob in direktem Zusammenhang stehen ja oft auch Belohnungssysteme, die oft noch gern genutzt werden von Eltern und auch von Lehrern und anderen Pädagogen und Pädagoginnen. Was meinst du, kann man die nutzen? Sind die problematisch? Gibt es gesündere Alternativen zu Belohnungssystemen, die dann aber trotzdem die Kinder motivieren? Gibt es da was?
Ja, also ich sag mal so, bei Belohnungssystemen, es gibt so, wenn man das mal sporadisch für irgendwas ganz Bestimmtes einsetzt, denke ich mir, es kann schon mal angebracht oder in Ordnung sein. Ja, das muss man halt immer schauen. Mhm. Aber schwierig wird's, wenn ein Belohnungssystem eingesetzt wird, weil die Kommunikation versagt hat oder, ist krass auszudrücken, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Also als Ersatz für eine gesunde Kommunikation, da würde ich sagen, sollten alle Alarmglocken schrillen. Wenn man es zum Beispiel nicht geschafft hat, mit seinem Kind eine Beziehung, eine Kommunikation aufzubauen, in der alle in der Familie gut miteinander auskommen und dann denkt, okay, jetzt wächst mir alles über den Kopf, die Kinder Halligalli, die hören überhaupt nicht auf mich, es funktioniert nichts mehr, es ist nur noch eine Katastrophe von morgens bis abends. Jetzt führe ich ein Belohnungssystem ein, wo ich jedes Verhalten des Kindes bewerte, so für ein gutes Verhalten gibt's Sterne. Und je besser das Verhalten, desto mehr Sterne. Und für schlechtes Verhalten werden die Sterne wieder abgezogen.
Ja.
Das würde ich nicht machen, weil das macht das, da würde ich wirklich sagen, das kann die Bindung definitiv negativ beeinflussen und führt auch nicht dazu, dass irgendwie eine Kommunikation besser wird. Vor allem kann es halt auch dazu führen, dass irgendwann das Kind kommt und denkt sich, ich habe jetzt aber so Lust, das zu machen, dann nehme ich diesen Sternabzug in Kauf.
Mhm.
Ja. Und so funktionieren Beziehungen nicht. Also in der Partnerschaft funktioniert es ja auch nicht so, dass man sagt, okay, zum Partner, jetzt warst du nett zu mir, du kriegst einen Stern. Also vor allem für soziales Verhalten würde ich auf keinen Fall irgendwelche Bewertungssysteme einführen. Und jetzt hast du die Spülmaschine ein- oder ausgeräumt, da gibt's jetzt 2 Sterne. Und für das leckere Essen, da gibt's 3 Sterne.
Ja, total absurd, oder?
Ja, total. Oder wenn jetzt zum Beispiel man sagt, okay, der Partner oder die Partnerin will jetzt intim werden und dann sagt man, nee, da hast du jetzt aber noch nicht genug Sterne angesammelt. Also da musst du schon noch mal den Boden wischen. So. Ja, das ist halt so.
Ja, schöne Analogie, ja.
Ja, genau, das hilft halt oft, so ein Gedankenexperiment zu machen, um sich manchmal die Absurdität bewusst zu machen.
Okay, aber gibt es jetzt Alternativen, also außer miteinander sprechen oder?
Ja, indem man wirklich, das ist langwierig und schwierig, aber definitiv langfristig sinnvoller, indem man halt immer wieder an der Kommunikation arbeitet. Mhm. Da habe ich auch im Buch einige Beispiele für gewaltfreie Kommunikation gebracht. Aber das ist halt wirklich so ein komplexes Thema. Das ist auch schwer, jetzt so kurz und knapp zusammenzufassen. Mhm. Ich denke, wichtig ist halt eine ehrliche und authentische Kommunikation. Und das klappt halt auch nicht sofort. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt wende ich einmal die gewaltfreie Kommunikation richtig an und dann läuft alles. Nee, so funktioniert ja auch Beziehung nicht. Das ist halt ein ständiges Austarieren, ein Diskutieren, darüber reden, Kompromisse und Konsens finden, dass man immer wieder schaut, okay, wo stehen wir jetzt als Familie, was braucht jeder und wie können wir so zusammenleben, dass es jedem gut genug geht. Es muss ja nicht immer jedem, also es kann ja nie jedem perfekt gehen die ganze Zeit.
Ja, das sollte auch
nicht der, genau, das sollte auch nicht der Anspruch sein, sondern wie können wir so zusammen leben, dass es jedem gut geht, dass sich jeder hier zu Hause und wohl fühlt, gesehen, geliebt und wertgeschätzt. Das ist das, woran man arbeiten muss. Und wenn das funktioniert, brauchst du auch kein Belohnungssystem. Und wenn du merkst, du hast jetzt das Bedürfnis nach einem Belohnungssystem, dann würde ich mal sagen, das sind davor schon ganz, ganz viele Sachen schiefgelaufen. Und da empfehle ich dann auch immer wirklich auch, sich eine Erziehungs- oder Familienberatung zu holen, wo es eben nicht darum geht, welche Tricks kann ich anwenden, damit mein Kind spurt, sondern wie können wir die Kommunikation und das Zusammenleben in der Familie so gestalten, dass es für alle gut funktioniert und dass sich jeder wohlfühlt. Das ist halt wirklich die Alternative, die halt eben ja tägliches Bewusstsein auch erfordert. Aber es ist halt am Anfang, sage ich ja, schwieriger, wenn man sich so eingroovt und einpendelt, dann wird das ja auch immer leichter. Und wenn die Kommunikation am Anfang des Lebens gut gesetzt wird und daran wirklich bewusst gearbeitet wird, dann kann man später auch die Früchte davon ernten, sage ich jetzt mal so.
Total, aber das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Also die Belohnungssysteme sind ja kurzfristig, wirken kurzfristig jetzt und also fast sofort. Natürlich helfen die nicht für immer, aber deswegen werden die aber häufig auch angewandt, weil man halt sehr schnell, also auch als Lehrer oder Lehrerin, sehr schnell sieht, ja, das Kind reagiert darauf, wenn ich jetzt sozusagen dem Stern wegnehme oder dem Stern gebe. Und die Alternative, die wir ja anbieten, ist halt Beziehungsaufbau und eine gute Beziehung. Und das braucht halt ewig. Also ich merke das auch als Lehrerin immer wieder. Die Eltern wollen gerne, dass sich das Klassenklima schnell ändert, aber das dauert. Also ich muss ja erstmal eine Beziehung aufbauen. Und deswegen werden diese blöden Belohnungssysteme halt so oft angewandt.
Darf ich kurz noch was zu den Belohnungssystemen sagen?
Ach so, ja, na klar.
Ich finde, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon angedeutet, das ist vielleicht auch so eine unpopular Opinion, dass man in gewissen, also dass es nicht grundsätzlich und 100% immer schlecht ist. Ich sage jetzt mal auch in der Schule, das sind ja so viele Kinder auch. Und deswegen fände ich es gut, wenn jetzt zum Beispiel die Schule so ein Programm hat, um an den Sozialkompetenzen und an der Kommunikation zu arbeiten und da wirklich viel Effort reinbringt, um wirklich das Klassenklima halt auf diese gesunde Art und Weise zu verbessern und da wirklich ganz viele Skills den Kindern beibringt und so. Aber wenn dann auch mal irgendwie mit Sternen in gewisser Weise so am Rande auch gearbeitet wird, so als Ergänzung, finde ich das jetzt nicht unbedingt schlimm. Also es kommt ja immer auf den Ausgleich drauf an. Und wenn ganz viel an diesen persönlichen Beziehungen gearbeitet wird, an diesen individuellen Skills und an der Gemeinschaft, und dann ist es noch dazu, dann finde ich, kann man das machen. Also wenn es so eine gesunde Mischung ist und nicht nur auf Konditionierung. Weißt du, was ich meine?
Okay. Lass uns mal über andere Dauerbrenner im Alltag reden, zum Beispiel über Übergänge. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man jetzt vom Spielplatz nach Hause gehen möchte oder auch beim Anziehen oder auch das Kind spielt abends noch und soll eigentlich ins Bett. Also die Übergänge von der einen Phase zur anderen. Da knirscht es wirklich oft in Familien. Warum eigentlich?
Ja, das ist halt ganz einfach aus dem Grund, weil Kinder ja total im Moment leben, was ja auch wunderschön und gut ist. Nur wenn sie halt dann total vertieft und im Flow sind und gerade spielen und wir sagen, ja, jetzt ist aber Bettgezeit, ja, dann reißen wir sie da raus aus etwas, was Spaß macht und sie sollen jetzt etwas tun, was überhaupt keinen Spaß macht und nervig ist. Das ist super schwierig, auch für uns Erwachsene. Also allein wenn man in der Früh noch gemütlich im Bett liegt und dann sagt der Wecker, steh auf. Super schwierig. Also ich meine, ich glaube, die meisten haben damit ein Problem. Ja. Und genauso geht es den Kindern halt auch die ganze Zeit, vor allem wenn sie sich halt fremdbestimmt fühlen. So, nie kann ich zu Ende spielen, immer muss ich das und das und das machen. Und da ist es halt total schwer, diesen zu schaffen, das, was gerade Spaß macht oder was ich gerade tue, loszulassen und mich auf etwas anderes einzulassen. Und dabei brauchen die Kinder halt, je jünger sie sind, desto mehr Begleitung. Dass sie diesen Bruch, also dass sie das halt schaffen. Und da hilft es halt am meisten, wenn wir uns da wirklich auf das Kind, auf das Tempo auch einlassen. Und ja, genau, sie einfach wirklich ihnen helfen. Und ich meine, sowas ist halt, kann halt wirklich sehr nervenaufreibend sein. Und da hilft es halt jetzt zum Beispiel am Abend zu schauen, dass das Kind zum Beispiel nicht komplett übermüdet ist. Weil je müder das Kind ist, desto schwieriger ist es halt. Und wirklich zu schauen, den Tag so zu gestalten, dass halt auch wirklich genug Zeit für alles ist. Weil wenn der Alltag total vollgestopft ist und man für alles, was man tut, nur wenig Zeit hat, dann hat das Kind ständig dieses, okay, ich mache jetzt was Schönes und muss wieder aufhören. Und ich muss von hier und zu dort und überall hin und her hetzen, dass man wirklich auch den Alltag entschleunigt. Und das hilft, das kann halt wirklich auch schon helfen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Wir sprechen ja heute über die Stolperfallen oder Missverständnisse bei der beziehungs- und bedürfnisorientierten Begleitung. Ein großes Thema ist dabei auch, dass viele in Gefahr laufen, sich da irgendwie selbst zu verlieren. Also ich erkenne da eine gewisse Tendenz zur Selbstaufgabe und habe die anfangs und streckenweise auch selbst bei mir bemerkt. Woran erkennt man dann, dass man sich im Familienalltag selbst zu sehr verliert? Was sind so Warnsignale, die Eltern ernst nehmen sollten?
Also ein Warnsignal ist zum Beispiel, wenn du in der Früh aufstehst und dich schon wieder danach sehnst, am Abend wieder ins Bett zu gehen.
Ja.
Also wenn du sagst, boah, schon beim Aufstehen freue ich mich eigentlich wieder aufs Bett. Wenn du die ganze Zeit gereizt, erschöpft und gestresst bist, also so typische Depressionssymptome, sage ich jetzt mal, die fangen ja schon vorher an, bevor jetzt wirklich ein Burnout oder eine Depression eben da ist. Und wenn man innerlich leer wird, wenn man merkt, okay, was mir eigentlich Freude bereitet, bereitet mir keine Freude mehr. Wenn du am Abend da sitzt und gar nicht mehr weißt, was du jetzt eigentlich machen sollst, was du eigentlich brauchst und so gefühlsarm wirst, sage ich jetzt mal. Wenn du dich gar nicht mehr so richtig auf das Leben einlassen kannst und nur noch weg willst. Also das sind schon sehr harte, krasse Signale, die man unbedingt ernst nehmen sollte. Und sage ich auch, hey, ganz ehrlich, wenn du dich schon so fühlst, wenn das in geringer Ausprägung ist, dann würde ich sagen, okay, schau mal, welche Termine du streichen kannst, schau mal, wie du wirklich den Alltag entschleunigen kannst. Sind das wirklich jetzt Sachen, die müssen die jetzt sein oder kannst du die auch noch machen, wenn die Kinder etwas älter sind? Sowas fände ich wirklich sehr, also ob das jetzt Karriere, Hobbys oder sonst was ist, ja. Die psychische Gesundheit ist so ein unglaublich wertvoll, oder die Gesundheit im Allgemeinen ist halt ein unglaublich wertvolles Gut, aber wenn du jetzt schon merkst, dass sehr, sehr viele Warnzeichen zusammenkommen, dann geh zum Arzt und lass dich krank schreiben. Wirklich, ich war selbst an dem Punkt schon mal und habe das nicht gemacht und das war ein großer Fehler, weil wenn du irgendwann komplett im Eimer bist, dann kannst du halt gar nichts mehr machen. Das heißt, besser haust du vorher die Notbremse rein und da empfehle ich dann halt auch wirklich, wenn du das selber nicht schaffst, dich da wieder auf einen besseren Dampfer zu bringen, eben eine Therapie zu holen, jemand, der dich begleitet, dass du halt auch siehst, okay, ich darf mich auch mal ausruhen, weil das größte Problem daran ist oft, dass Eltern manchmal Liebe mit Selbstaufgabe verwechseln.
Mhm, absolut.
So, ja, ich denke, ich mache alles für mein Kind, also bin ich eine gute Mutter oder ein guter Vater.
Mhm.
Aber eine gute Bindung oder eine gute Erziehung bedeutet ja nicht, dass man sich selbst aufgibt und nicht so für sich selber tut, sondern halt echt zu bleiben, dass das Kind ein echtes Gegenüber hat. Das hatten wir ja schon. Das braucht keine perfekten Eltern, sondern echte Menschen, ja. Aber wenn ich mich halt jetzt selbst immer und immer wieder übergehe, dann fehlt halt irgendwann genau das, was die Kinder eben am meisten brauchen. Vor allem musst du dir auch immer klar machen, du lebst deinem Kind ja auch was vor. Wenn du dem Kind vorlebst, dass Liebe bedeutet, sich selbst aufzugeben, dann wird das Kind das unbewusst mitnehmen und möglicherweise dann später auch in Partnerschaften so agieren. Sich selbst immer zurücknehmen, sich selbst aufgeben und sich selbst irgendwann nicht mehr spüren. Also man ist auch, wenn man auf sich selber achtet, dem Kind ein gutes Vorbild.
Das stimmt absolut. Was sagen wir denn jetzt den HörerInnen, die da draußen sind und sagen, okay, ich bin kurz vorm Burnout, aber ich kann ja nicht einfach aus der Elternschaft aussteigen. Also die Bedürfnisse des Kindes sind ja immer da, die muss ich ja auch, oder viele davon muss ich ja auch erfüllen. Also gibt es da aber trotzdem irgendwie einen Ausweg raus?
Ja, so den eigenen Perfektionsanspruch oder den Perfektionismus zu überprüfen, weil die Eltern, die im Elternburnout landen, haben oft auch eine Neigung zum Perfektionismus im Allgemeinen. Und dann wirklich zu überprüfen, was sind denn jetzt meine Ansprüche an mich selber und sind die wirklich sinnvoll? Also ist es wirklich sinnvoll, dass ich jetzt mit meinem Baby schon in 1000 Frühförderkurse gehe? Ist es wirklich sinnvoll, dass ich hier jetzt steile Karriere und Baby und Hobbys und tolles Aussehen und so, dass ich alles unter einen Hut bringe, oder gibt es für alles seine Zeit? Wie setze ich meine Kraftreserven ein? Und wirklich zu sagen, okay, nee, ich streiche jetzt die Termine, weil Förderkurse jetzt zum Beispiel auch für Kinder oder für Babys können gut sein, aber sie können halt nicht nur die Kinder total überfordern, sondern halt auch so sehr stressen, also nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder, dass dann gar nichts mehr davon hängen bleibt. Also wenn du jetzt zum Beispiel eben denkst, du müsstest mit deinem Baby jetzt in Peekeep oder Babyschwimmen und dann noch eine Krabbelgruppe und hier und da und da und hast dann 4 Termine jede Woche, aber in Wirklichkeit stresst sich das nur, das bringt ja dem Baby nichts. Also zu viel Stress kann ja auch einer guten Bindung im Weg stehen. Und dann wirklich zu sehen, okay, worum geht's denn jetzt eigentlich? Sind diese ganzen Sachen, die ich mir die ganze Zeit aufbürde, wirklich notwendig? Und was kann ich wegstreichen? Und da hilft's eben wirklich, sich vielleicht auch mit einem Partner oder mit Freunden oder eben Therapeuten zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was kann ich jetzt streichen und kann ich mir das auch irgendwie erlauben? Das ist so das Wichtigste, zu sagen, nee, ich bin auch ein guter Elternteil, wenn ich nicht ein riesiges Freizeitprogramm jeden Tag biete. Ich bin auch gut genug, wenn ich jetzt nicht irgendwelchen total überzogenen Perfektionsansprüchen genüge. Das ist wirklich das Wichtigste, sei es sich selber zu überprüfen.
Ja, unbedingt. Also mir hat das persönlich auch sehr geholfen. Ich würde gern zum Abschluss unserer heutigen Folge wissen, es gibt ja Eltern, die das Gefühl haben, sie müssen ständig ihr Kind irgendwie übersetzen, also anderen erklären, warum es sich gerade so verhält. Also so diese Ansprüche von außen sind für viele wirklich sehr, sehr belastend. Wie schaffen wir es denn, gelassener mit den Erwartungen von außen umzugehen?
Ich glaube, das ist im Grunde, was dahinter steckt, ist eine Selbstwertthematik. Je weniger gesund und gut ausgeprägt mein eigenes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein ist, desto mehr habe ich ja prinzipiell das Bedürfnis, mich anderen zu erklären.
Ja, ist was dran.
Jemand, der komplett mit sich im Reinen ist, ja, und total selbstbewusst, der hat überhaupt nicht das Gefühl, er müsste sich jetzt jemandem erklären. Und auch nicht, also der kommt erstmal gar nicht darauf, dass es überhaupt nötig ist. Und wenn, dann hat er auch gar nicht das Bedürfnis, sich da so zu verteidigen. Und wenn, sowas überträgt man ja halt einfach sehr schnell aufs Kind. Das heißt, wenn man das Bedürfnis hat, das Verhalten des Kindes ständig anderen zu erklären, das ist meistens eher ein Zeichen für die eigene Unsicherheit. Das heißt, hier würde ich beim eigenen Selbstwertgefühl ansetzen und zu sehen, Moment mal, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, die Gesellschaft in Anführungszeichen oder andere setzen mich vollkommen unter Druck mit ihren Erwartungen und ich muss mich ständig erklären und es allen recht machen und hier mich verteidigen. Da muss man überlegen, stimmen diese Gedanken überhaupt? Weil oft hat man so paranoide Vorstellungen, was die Gesellschaft in Anführungszeichen oder andere Menschen von einem erwarten. Dabei sind das nur die eigenen Komplexe, die eigenen Vorstellungen, die vielleicht mit der Realität gar nichts zu tun haben. Mhm. Auch wenn jetzt das Kind zum Beispiel einen Wutausbruch im Supermarkt hat, je unsicherer du bist oder vielleicht auch je schlechter du geschlafen hast und je schlechter es dir an dem Tag geht, desto mehr oder auch je schlechter du selber in deiner Kindheit gebunden warst, ja, und desto schlechter eben dein Selbstwertgefühl ist, desto mehr denkst du, andere denken schlecht über dich. Und das heißt, wenn du merkst, okay, dieses, was andere vermeintlich denken, hat so einen riesigen Stellenwert, dann würde ich wirklich ganz stark an den eigenen Ansprüchen, an dem eigenen Selbstwertgefühl arbeiten. Und falls es wirklich irgendwie das Umfeld oder irgendwie Eltern, Schwiegereltern oder Nachbarn oder irgendwie ständig blöde Sprüche sagen oder so, dann hat das ja auch was damit zu tun, wie stark ist mein Selbstwertgefühl so, wie stark Dass es nervig ist, ist ganz klar, das ist für jeden nervig. Aber wie sehr belastet mich das? Wie sehr liege ich nachts wach und wie schlimm finde ich das? Und da eben sage ich wirklich, mach dich frei davon. Es ist egal, was andere denken. Klar, wenn du jetzt anderen wirklich auf die Füße trittst, das sollte man natürlich nicht tun. Mhm. Aber beispielsweise im Supermarkt, wenn das Kind jetzt irgendwie sich am Boden wälzt und sauer ist, weil es irgendwas nicht bekommt, dann neigt man ja dann doch vielleicht dazu, sich anderen zu erklären oder zu sagen, ja, das Kind ist halt so und so und Ausflüchte zu finden oder sehr streng mit dem Kind zu sein, um nicht vor irgendwelchen anderen fremden Menschen als zu weich oder als schlechtes Elternteil zu gelten. Dann würde ich immer sagen, okay, mach dir dieses Gedankenexperiment. Was zählt in 10 oder in 2 Jahren? Was zählt in 5 Jahren? Was zählt in 10 Jahren? Wie du jetzt in dieser Situation mit deinem Kind umgegangen bist, wie dein Kind diese Situation erinnert oder was irgendeine fremde Person, die du nie wieder in deinem Leben siehst, die jetzt zufällig im gleichen Supermarkt ist, denkt.
Mhm. Ja, absolut. Ich sehe schon, Selbstwertgefühl ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz spannendes Thema mal für eine gesonderte Folge. Leider passt das heute nicht mehr abschließend rein, aber ich glaube, das ist ein Thema, was für viele noch sehr gewinnbringend besprochen werden kann. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, liebe Julia. Ich bin sicher, dass unsere HörerInnen heute wirklich einiges mitnehmen konnten.
Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und für dieses Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, es war sehr schön. Wenn ihr Lust habt, euch noch vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen, dann schaut doch mal in Julias Buch. Es heißt, ich übersetze dir dein Kind. Julia hat uns ein Exemplar mitgebracht und das könnt ihr aktuell auf Instagram gewinnen. Denkt in jedem Fall immer daran, es kommt nicht darauf an, wirklich alles perfekt zu machen. Bindung geht durch Fehler nicht kaputt. Viel schädlicher ist eine dauerhafte Distanz. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.